Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, ich werde versuchen, deutlich zu sprechen, langsam und nicht zu lang. Und wenn mir die Quadratur des Kreises gelingt, dann ist es gut. Jesus hat seinen Jüngern gerade in seinen Abschiedsreden immer in Aussicht gestellt, dass sie mit dem Hass der Welt rechnen müssen. Johannes 15, etwa die Worte: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Wenn Bekenntnis und Nachfolge in Konflikte geriet und gerät mit den Mächten dieser Welt, dann ist das kein Betriebsunfall, sondern es liegt geradezu in der Logik des Evangeliums, in der Logik der Nachfolge. Mir scheint dieses eine Grundmaxime zu sein, dass die Ermächtigung, die Jesus den Seinen gibt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, verbunden ist mit der Aussicht, ihr werdet leiden müssen, bleibt an meinem Wort, nehmt nicht Ärgernis an mir. Die Bekenntnissituation und die christliche Situation heute ist in mancher Hinsicht schwierig. Deshalb habe ich das auch in den Titel gesetzt. Es gibt ein Buch, das in deutscher Sprache in diesem Jahr erschienen ist, von Wladimir Palko, einem mittelosteuropäischen Politiker und bekennenden Christen, Die Löwen kommen, wo angezeigt ist, wie in doch erschreckendem Maße im Namen von säkularistisch verstandenen und missverstandenen Menschenrechten, von Minderheitenrechten, von Gender und anderen, gegen Christen Meinungshetze und manchmal auch persönliche Hetze betrieben wird. Das Material, das der Palko sammelt, ist erdrückend. Er sieht sich als bekennender Christ durch die Zeiten an die Maxime erinnert, die es im damaligen Ostblock gab: Du kannst zu Gott beten, aber so, dass nur Gott dich hört. Dahin werden wir, oder droht manches zu kommen, das in UN- und EU-Plänen anliegt. Schwierige Situation. Weitere Schwierigkeit, davon war heute früh in unterschiedlicher Weise die Rede, ist die immanente Situation, dass christliche Kirchen, Landeskirchen, aber zunehmend auch Tendenzen in den Freikirchen, oft sehr viel weniger aus dem Glauben und aus dem Wort Gottes ihre Mitte schöpfen, als aus dem Zeitgeist. Ich möchte es gar nicht im Einzelnen illustrieren, wenn Sie die Verlautbarungen, wenn Sie die billige Gnade, die teilweise in diesen Verlautbarungen liegt, studieren wollen, dann müssen Sie nur auf die entsprechenden Homepages gehen. Es fehlt teilweise ein klarer Kompass, es fehlt das Fundament und es ist irgendwie so die Tendenz, wir müssen jetzt auch dabei sein als Christen. Aber meine Damen und Herren, das ist eigentlich Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist was ganz Ernstes, worum es da geht. Wenn ich dem Zeitgeist mehr folge als dem Geist Gottes, wenn ich die Errettung nicht aus der Errettung in Christus sehe, auch wenn sie gegen die Geister dieser Welt gerichtet ist, dann setze ich andere Götzen gegen ihn, dann kann ich da wunderbar erst einmal surfen auf dieser Welle, aber das wird etwas ohne Christus sein und damit gegen Christus und dann sollte es, wie Bonhoeffer ja auch mitunter geschrieben hat, auch ohne Berufung auf Jesus Christus geschehen, dann sollen die Leute ehrlich sein. Deswegen schwierige Zeiten für Bekenner. Manche unter euch sind auch müde, manche unter euch sind manchmal entmutigt. Man hat so viel an Türen geklopft und man ist nicht weitergekommen. In Jahrzehnten hat man den Eindruck. Mein Vortrag wird möglichst elementar in drei Teilen dieser Frage nachgehen. Erstens möchte ich an einigen ganz wenigen Beispielen der Vergangenheit die Schwierigkeit des Bekenntnisses durch die Welt- und Kirchengeschichte verfolgen. Ein paar ganz wenigen Paradigmen. Und in einem zweiten Teil werde ich fragen, was ist in der Gegenwart anders und was steht uns in der Zukunft zu erwarten? Im dritten und letzten Teil möchte ich dann noch einige Perspektiven für den Bau des Reiches Gottes und für die Frage der Nachfolge heute ziehen. Erstens, die Grunderfahrung des Angefochtenseins bis zur Verfolgung war eine Grunderfahrung schon der frühen Gemeinde. Der Kirchenvater Tertullian schrieb den Satz, ein Same ist das Blut der Christen. Also ein Same, aus dem gerade auch die Kirche und die Gemeinde weiter hervorging. Und das muss uns nicht verwundern, wenn wir diese Spannung jetzt mal in die alte Kirche konkretisieren. Die Missionspredigt setzte sich den Mächten der damaligen Welt aus, vor allem dem Imperium Romanum, und sie bekannte vor diesem Imperium, dass es eigentlich schon entthront ist, dass nämlich die Macht und Herrlichkeit Jesu Christi über jeder Pax Augusta und jeder Macht des Römischen Reiches steht. Verkündigung, Mission tritt ein und sagt den Mächten dieser Welt und dieser Zeit ganz deutlich, wenn ihr euch gegen diesen menschgewordenen Gott stellt, den höchsten Herrn, dann seid ihr letztlich entthront. Bis alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, so heißt es im Philipperbrief über die Mission. Und da möchte ich auch noch etwas sagen. Wir reden heute in der Mission sehr viel über Kontextualisierung, wo ich auch behandelt. Gut, das muss man machen, ja. Also man muss sehen, wie kann man in unterschiedlichen Kontexten das Wort Gottes vertreten und verkündigen. Aber es muss noch das eine Wort Gottes sein, die eine Wahrheit. Und nicht in die Kontexte aufgelöst werden und die Beliebigkeiten aufgelöst werden. Mir wäre es also auch manchmal wichtig, dass wir in der Mission wieder primär von der Mitte reden, die wir zu verkünden haben, und dann die Kontextualisierung als das Sekundäre oder Tertiäre begreifen, das sie ist. Der große Erlanger Kirchenhistoriker Ethelbert Staufer, schon lange tot, deswegen nenne ich ihn auch groß, na gut, die große Bühne hat er geschrieben, in seiner Kirchengeschichtsvorlesung. Die große Bühne der Weltgeschichte war nie für den christlichen Glauben bereitet. Das ist ein ganz wichtiger, erkenntnisträchtiger Satz. Die Mächte der Welt haben nicht auf den Herrn der Welt gewartet, sondern sie haben sich ihm eher entgegengestellt. Und der gleichfalls sehr bedeutende Kirchenhistoriker Friedrich Wilhelm Kanzenbach schreibt, was nach der Christianisierung des Römischen Reiches als ein Siegeslauf mit Hindernissen, die von heroischen Einzelkämpfern überwunden wurden, erschien, war in Wirklichkeit die Erfahrung der Ohnmacht menschlichen Wollens angesichts dämonischer Mächte, die sich gegen ihre Vernichtung wehrten. Also die frühen Christen waren zumindest genauso entmutigt und unterlagen der Gefahr der Entmutigung wie Bekennende heute. Sie sahen, wir können nichts tun, aber sie begriffen, das sind dämonische Mächte in den Mächten dieser Welt, eigene Kräfte. Wir kämpfen da nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen geistige Kräfte, gegen die letztlich nur Gott selber etwas ausrichten kann. Dieses ist natürlich auch, das hat gar nichts mit Esoterik zu tun, bei der Auseinandersetzung mit den Ideologien unserer Zeit zu bedenken. Das sind teilweise Fixierungen, das sind teilweise ideologische Totalerklärungen der Welt, das sind Besetzungen, Homosexualität, Gender und so weiter. Wir sagen müssen, das können wir eigentlich nur als Gegengeister, als dämonische Geister begreifen. Und wir können damit unsere Vernunft, mit unserem klaren Sinn dagegen sprechen und auch dagegen beten. Aber wir müssen letztlich Jesus Christus selber das Urteil über diese Mächte und Gewalten in die Hände geben. Sonst verzweifeln wir. Die Römer wussten, dass sie herausgefordert waren. Plinius der Jüngere spricht vom starrsinnigen Aberglauben der Christen gegen die Pietas, die Frömmigkeit der Vorfahren. Die Christen galten als Atheisten, weil sie den Polytheismus, die Vielgötterei Roms in Frage stellten. Und das, was da als ein Unbehagen schon in allerersten Jahren aufkommt, wird dann natürlich im dritten Jahrhundert namhaft in dem Edikt des Kaisers Decius, das besagt, 249 erlassen, dass Christsein selber ist ein Verbrechen gegen das Imperium Romanum. Es bedurfte keiner weiteren Anklagen. Es gab auch kein reguläres Rechtsverfahren, das man sonst in Kraft gesetzt hätte. Es war im Grunde die Majestas und Auctoritas Romana verletzt durch das Faktum, Christ zu sein. Ich will das jetzt nicht ins Detail hinein ausführen, das machen die Kirchengeschichtler. Aber, meine Damen und Herren, was tun die christlichen Gemeinden? Sie adaptieren und kontextualisieren das Evangelium nicht. Sie folgen Jesu Wort und Weisung, sie bleiben treu. Und das führt dazu, dass nach einigen schwerwiegenden Versammlungsverboten unter Kaiser Valentinian und anderen die Ekklesia der Christen anerkannt wird als eine eigene Versammlung. Und die römische Macht sagt, diese Ekklesia muss zerstört werden, weil sie nicht mit der Romanitas verbunden ist. Führt aber auch dazu, diese Beharrlichkeit der Christengemeinde, cum grano salis, alles in allem genommen, dass solche Edikte immer wieder zurückgenommen werden müssen. Also, wenn sie sich angepasst hätten, hätten sie einen Synkretismus gebildet, dann hätten sie irgendwas Halbseitiges gebildet. Und man kommt leicht, wenn man in den Geist der Zeit will und synkretistisch sein oder zumindest freundlich sein will mit allen Strömungen dieser Welt, zu solchen Synkretismen, die das Wort Gottes nicht mehr erkennen lassen. Man schafft sich dann selber ab. Diese Beharrlichkeit finde ich ein ganz starkes Signal der alten Kirche. Das wiederholt sich auch im 4. Jahrhundert noch einmal, es spitzt sich zu. Und dann muss Kaiser Galerius mit seinem Toleranzedikt die Vergeblichkeit jener Verbote eingestehen. Um 300 schon. Und da sehen Sie, wie mit diesen Angefochtenheiten, mit dieser Verfolgung geradezu die Ausbreitung des Christentums synchron läuft. Um 300 dürfte ein Zehntel bis ein Zwanzigstel der Einwohner Roms Christen gewesen sein. Das war also durchaus eine Kraft, die hier wuchs, aber eben nicht durch Nachgeben und nicht durch Adaption. Wir können als zweites Paradigma, wozu viel zu sagen wäre, über die Verfolgung der alten Kirchen, der Kopten, der Nestorianer, also der eigentlich der Urkirchen im nordafrikanischen, mittelöstlichen Raum unter dem Islam seit dem 6. und dann vermehrt 8. Jahrhundert sprechen. Es ist klar, dass sie zunächst einmal die begrenzten Rechte der Schriftbesitzer, der Jimmy hatten, mit der Kopfsteuer erkauft. Dieses islamische Rechtsinstitut, das ja heute noch vielfach als islamisches Toleranzparadigma hochgelobt wird, das aber eigentlich sehr starke Einschränkungen bedeutete. Es untersagte jedwede Betätigung im öffentlichen Raum, jedweden Zugang zu einem politischen Amt. Und es war immer eine Duldung auf Zeit, eine Duldung, die das Missionieren letztlich untersagte und die weiter unterminiert wurde dadurch, dass arabische Einwanderungen ab dem 10., 11. Jahrhundert mit teilweise großer Gewalt und Waffengewalt in diesen Regionen zum Niedergang der Christen beitragen sollen, das byzantinische Christentum weitgehend schwächen, den Orient systematisch islamisieren. Dazu gibt es jetzt ja auch Literatur, die das nicht beschönigt. Ich will hier nicht in die Details gehen, aber das Entscheidende ist, man hätte sich ja auf diesem Wege sehr viel stärker angleichen können. Man hätte etwas tun können, was heute teilweise auch als Königsweg in der Islammission für mich etwas natürlich gefährlich ist, dass man sich letztlich als Muslim versteht, der Jesus Christus anerkennt. Das ist so eine Mischform. Ich will nicht urteilen über die großen Schwierigkeiten, die die Mission heute in islamischen, vor allem islamistisch gebeutelten und erschütterten Staaten hat. Aber wenn der Kokon so gewoben ist, dass man nicht mehr als Christ erkennbar ist und vielleicht auch nicht mehr für sich selber als Christ erkennbar ist, dann liegt darauf letztlich kein Segen und es wird auch nicht nutzen. Und da müssen wir eben nachdenken, was da geschehen kann. Nächstes Paradigma, das ich kurz erwähnen möchte, sind die großen linken Revolutionen der Neuzeit und der Moderne. deren Mutter La Révolution Française ist, La Grande Révolution. Und wenn heute über die Menschenrechte und über die Identität Europas nachgedacht wird, dann beginnt man meistens mit der Französischen Revolution. Und die Französische Revolution wird von unseren Funktionseliten eine Art Tabernakel der Verehrung getragen. Das ist, wenn man ein bisschen in die Akten und die Geschichtsbücher schaut, natürlich sehr, sehr einsichtig, sehr, sehr einseitig. Die Französische Revolution ist ein Exzess von Gewalt gewesen, wie Sie wissen. Ein Exzess von Gewalt, der ihre eigenen Kinder fraß. Gibt das Drama von Georg Büchner, Dantons Tod, das als Theaterstück gar nicht groß ist, weil es eigentlich nur die Akten aufbereitet der Französischen Revolution und darin sehr wichtig ist, weil man sieht, wie die Revolutionäre sich selber immer weiter radikalisiert haben in ihrem Jakobinismus, in ihren verschiedenen neuen Bewegungen und Radikalitäten und sich am Ende selber unter die Guillotine, dieses große neue Instrument der Humanität, wie man es ja nannte, paradoxerweise brachten. Aber die Französische Revolution ist eben auch ein ungeheures Instrument der Verfolgung der Kirche und der Christen, vor allem des römischen Katholizismus, die man nicht beschönigen kann und die in die Märtyrerakten der einen Kirche gehört. 5000 Geistliche wurden im Jahr 1790 schon von ihren Ämtern wegdeportiert und gefoltert. Es wurde von ihnen verlangt, dass sie den Eid auf die französische Zivilverfassung ablegten, eine Verfassung, die letztlich den Anspruch hatte, als Religion, als Zivilreligion zu firmieren. Und da haben wir das wieder. Wir haben wieder eigentlich einen Staat und eine weltliche Macht, die die letzten Erwartungen, die letzten Innerlichkeiten der Menschen abfordert, die den Menschen zum Totalgehorsam bringen will. Und das ist mit christlichem Glauben nicht zu verbinden. Es gibt interessanterweise in dem für die Französische Revolution sehr einflussreichen politischen Werk von Rousseau, Le Contrat Social, der Gesellschaftsvertrag, die Aussage, zwei Gruppen müsste man ausschließen aus dieser neuen großen Republik. Das eine sind die Atheisten. Das sieht Rousseau durchaus richtig, weil Atheisten nichts versprechen können, was wirklich eine ewige Bindekraft hat. Das zweite sind aber die Christen, weil sie ein Reich haben, das jenseits der Republik liegt. Das darf nicht sein. Die Französische Revolution hat das sehr weitgehend radikalisiert. 1123 Todesurteile im ersten Jahr der Revolution vollstreckt. Massenertränkungen, die sogenannten Noyade, gegen jene Priester und Kirchenmänner, die den Eid auf die Zivilverfassung verweigert haben. Das wiederholt sich, verändert in der zweiten großen linken Revolution der russischen 1918 mit dem Dekret zur Trennung des Staates von der Kirche und der Kirche von der Schule. Folgen sind Enteignungen, Verbannungen und Lager für alle christlich Bekennenden. Es wiederholt sich in veränderter Weise auch in der NS-Zeit. Ich werde dazu gleich noch etwas sagen. Gehen wir noch mal ganz kurz auf die russische Revolution. Da war eine Definition ganz klar: Christ sein und politischer Gegner, politischer Feind sein, war letztlich ein Synonym. Die Christen waren eo ipso Feinde der Revolution. Und die Revolution wurde selber, das hat auch Trotzki etwa geschrieben, zur neuen Kirche, die den neuen Menschen schafft. Auch da sind Zahlen einfach erschreckend, auch wenn sie letztlich nichts sagen. In der jungen Sowjetunion bis 1922 werden 81.000 Geistliche, Mönche und Nonnen ermordet. Die eigentlich systematische Vernichtung beginnt erst 1928, 1929 und dann in den Säuberungsjahren mit nochmaligen Massenverhaftungen in die Hunderttausende, die Hälfte davon erschossen, andere in der Lagerhaft erbärmlich umgekommen. Auch hier votiere ich für ein Martyrologium der einen Kirche. Also diese orthodoxen Brüder und Schwestern gehören natürlich in unser christliches Gedächtnis. Und sie haben nicht nachgegeben. Das Erstaunliche ist, Versuche der Bolschewiki, die Kirchen zu unterhöhlen und ihre Spitzel hineinzusetzen, waren letztlich nicht kirchenbegründend und nicht tragfähig. Und das noch Erstaunlichere, diese Orthodoxie ist nach 1989 in einem erstaunlichen Vitalitätszustand wieder auferstanden nach dem Ende des Kommunismus. Teilweise nicht in der staatskirchlichen Form, teilweise auch nicht in der Form, in der Putin nun wieder die Orthodoxie hoffähig gemacht hat, aber in kleinen Parochien, in kleinen Dorfgemeinden, in kleinen Klöstern, mit einer Treue, mit einer Frömmigkeit an der Ikone, am Wort Gottes, das ja darin auch dokumentiert ist. Noch einmal näher liegt uns die Situation des Bekenntnisses in der NS-Zeit. Ich möchte da auch nur auf etwas ganz Evidentes hinweisen. Goebbels schrieb schon Mitte der 30er Jahre in sein Tagebuch: Wir haben mit dem Christentum die falsche Religion. Also wir müssen eigentlich in der Zukunft das Christentum ganz und gar und mit Stumpf und Stiel ausrotten. Die Begründung der sogenannten deutschen Christen, gegen die dann die Bekennende Kirche mit so eindrucksvollen Persönlichkeiten wie Bonhoeffer vorging, diese deutschen Christen waren nur eine erste Stufe gewissermaßen. Und Sie sehen auch in der NS-Kirchenpolitik, großartig dokumentiert von Klaus Scholder und von anderen, die Pervertierung des Rechtes, das nannte man das Abfaulen lassen der Christen. Es gibt das Heimtücke-Gesetz, das eine sehr weite Auslegung von Willkürakten vorsieht, wenn es gegen Christen und bekennende Gemeinden geht. Denen unterschiebt man teilweise Sexual- und Wirtschaftsvergehen, die in der Regel jeder Grundlage entbehrt haben, später Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung. Abbau des Religionsunterrichts, daneben der Zunahme der Verfolgungen, der Überwachungen, der Propagandakampagnen auf allen Ebenen. Und das ist erstaunlich, wie der Pfarrernotbund, dann die Bekennende Kirche, ihre Treue gezeigt hat. Das ist auch erstaunlich bei Personen, die noch nicht die politische Korrektheit des Jahres 2015 haben und nicht durch die Bundeszentrale für politische Bildung gegangen sind. Ich habe von meinem alten Gemeindepfarrer Günther Eichner, dessen Gedächtnis ich jetzt ein Buch gewidmet habe, von dieser Situation als junger Schüler und Student viele eindrückliche Erzählungen bekommen. Und in so einem Licht steht dann natürlich auch eine Figur wie Julius Schieder oder auch wie Bischof Meißner. Ich möchte auch da etwas sagen, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir müssen mit diesen Personen, die auch am Rande der klarsten Bekenntnisfronten standen, mit einer Hochachtung und mit einem gewissen Verständnis und einer christlichen Brüderlichkeit über die Zeiten hinweg umgehen, die mir in diesen gegenwärtigen Zeiten fehlen. Ich finde es skandalös, dass Leute, die selber überhaupt keinen Rückgrat haben, wenn es um Rückgrat geht, einen Meißner zu einem Nazi stempeln, die Straßen umbenennen oder, was ich als Professor in Bamberg sehr eng erlebt habe, die sich ungeheuer aufgeregt haben, wie Stauffenberg ein patriotisch-preußisches Weltbild hatte. Es war also nicht möglich, für Stauffenberg aufgrund der linken Attacken in Bamberg einen Gedenkort zu errichten, der würdig gewesen wäre. Und dem habe ich immer sehr entschieden widersprochen. Macht man sich auch keine Freunde, aber man überlebt sowas. Ja, das ist sogar besser, weil man dann noch in den Spiegel schauen kann am nächsten Morgen. Und da haben wir auch ein großes, wirklich eine Wolke von Zeugen, die wir zu unserer Kraft und zu unserer Belehrung und auch zum Maßstab in ihrer Unnachgiebigkeit, wo es wirklich um die Linie ging, um die Linie christlich, nicht christlich, sic et non, das ist eine ganz scharfe Linie irgendwann, wo es darum geht. Meine Damen und Herren, man könnte diese Verfolgungs- und Bedrängnisgeschichte wirklich weiter spinnen. Ich will nur zwei Ausblicke noch geben. Spanischer Bürgerkrieg, auch so eine Inkunabel der sozialistischen Revolution. Ermordet werden 7000 Priester und Ordensangehörige systematisch in diesem spanischen Bürgerkrieg. Und um an die Antike zurück. Im Iran, im Persischen Reich, werden ab dem 4. Jahrhundert Christen genötigt, zur Zoroaster-Religion, zur Zarathustra-Religion überzutreten. Wenn sie es nicht tun, werden sie bitterst verfolgt. Das weiß jetzt heute nicht mehr jeder. 40 Jahre Verfolgung im 4. Jahrhundert allein mit mehr als 20.000 geschätzten Todesopfern. Bis heute ist eines wahr und eines klar. Christlicher Glaube ist die am meisten verfolgte Religion in der Welt. Nicht, weil er das suchen würde, sondern weil diese Spannung zwischen dem Reich der Liebe, der nicht billigen Gnade, dem Reich Jesu Christi und den Reichen und Mächten dieser Welt eine strukturelle und eine im Glauben auch so getragene Spannung ist, dass die Christenheit, der Kern der Christenheit, sich nicht gebeugt hat. Bei allem, was man sagen kann über die Macht der Kirche, über Inquisitionen und Kreuzzüge, da ist ja heute früh auch was sehr Kluges von Pfarrer Fromm gesagt worden, dass das auch war, teilweise auch über Unduldsamkeiten und interne Verfolgungen in der Christenheit, weil die Trennung zwischen Sünde und Sünder, auf die Kollege Meyer hingewiesen hat, nicht immer gewahrt wurde. Was man alles sagen kann in der sogenannten Kriminalgeschichte des Christentums. Primär ist die Nachfolge der Verfolgten, der Bekenner, die bleiben und die gerade darin im Feuerofen dem Heiligen Geist in besonderer Weise folgen. Die können alle in unser Gedächtnis Bonhoeffer, wie Maximilian Kolbe, wie Edith Stein, wie der alte Graf von Galen, der Bischof von Münster, der Löwe von Münster, ein ganz urkonservativer Knochen, der aber gesehen hat, das geht nicht, dass man die geistig Behinderten ermordet massenhaft und der dafür sein Wort erhoben hat und alles riskiert hat letzten Endes. Vergangenheit, wäre noch viel zu sagen davon, aber es ist ja keine Vorlesung. Zweitens. Was ist in der unmittelbaren Gegenwart die Sache? Was ist unsere Situation? Was ist anders als in der Geschichte? Herr Späth hat, als wir darüber sprachen, über diesen Vortrag auch gesagt, ja, man könnte ja auch zur Ermutigung sagen, war es je anders mit den schwierigen Zeiten? Ich will versuchen, eine kleine Zeitdiagnose zu geben. Zumindest in Teilen Europas und in Teilen der westlichen Welt sehen wir ein Selbstverständnis einer nachchristlichen, teilweise gegenchristlichen, vollkommen säkularistischen Kultur. Es heißt als Selbstverständnis, wir haben das Christentum nicht mehr nötig. Wir sind nach der christlichen Zeit. Und da gibt es Kräfte, die sehr wohl wissen, dass der christliche Glaube Relevanz hat. Das wissen oftmals die Atheisten und die Säkularisten besser als die Christen selber. Diese temperierten, Mainstream-schwimmenden Christen. Warum machen denn die Brights, die neuen Atheisten, über die ich auch mal hier reden durfte, warum machen die denn so einen Showdown gegen den christlichen Glauben? Sagen, ihr müsst da weg, das ist ein Opium. Ja? Warum wird diese Gender-Sache so gegen jede Schöpfungs- und Erhaltungsordnung durchgedrückt und wandert dann irgendwie unbemerkt in die Mitte des Bürgertums? Weil gesehen wird, im christlichen Glauben haben wir eine wirkliche Gegenkraft gegen die Interessen des manipulierbaren, des sich selber konstruierenden, des wie Gott sein wollenden Menschen. Da haben wir eigentlich eine wirkliche Gegenkraft. Interessanterweise hat das ein atheistisch-marxistischer Philosoph, Slavoj Žižek, sehr klar gesagt. Er sagt, mit fernöstlichen Religionen kann man letztlich alles mit den Menschen machen, man kann die manipulieren. Das ist ja alles nur Schein, das ist ja Nirvana, das versinkt dann irgendwann. Aber mit dem Bekenntnis zum Mensch gewordenen Gott, seiner Erlösung und der Errettung aus dem Tod, habe ich eine Würde des Menschen, eine Macht dem Menschen gegeben, die er nicht aus sich hat, aber die ihn unverletzlich machen muss. Das ist die Grenze jeder Beeinflussung. Und diese Grenze soll abgebrochen werden. Insofern stehen wir eigentlich spiegelverkehrt in einer ähnlichen Bekenntnissituation wie die ganz frühe Kirche. Wir stehen wirklich einer Front gegenüber oder haben eine wachsende Front, die ihre Weltlichkeit so weit ausdehnen will, dass es nicht mal mehr als Insel den christlichen Glauben geben soll. Sein Verschwinden als einer Wirklichkeit, die Recht und Politik bestimmt, schon gleich eingeschlossen. Das ist die Schwierigkeit, die besondere Schwierigkeit. Und die zweite Schwierigkeit, ich habe es ja eingangs schon angedeutet, dass sich der Bekennermut natürlich deutlich reduzieren muss, wenn wir Vorstellungen des Christlichen haben, die nicht an eine bleibende Wahrheit sich binden, nicht an das Wort binden, sondern wo Glaube nur noch Gefühl ist, Subjektivität, Narrativ, Sinngeschichte, Symbolik, so aus den Teufelsküchen der gegenwärtigen säkular, sich selbst säkularisierenden Theologie oder Public Theology oder sowas. Ja. Also für Public Theology lasse ich mich natürlich nicht verfolgen. Für Public Theology nehme ich nicht mal in Kauf, dass ich Nachteile habe als Bürger. Ich muss schon glauben, ich muss schon einen Felsen bilden können und ich muss auch vom Geist Gottes bewegt sein. Von dem bin ich nur bewegt, wenn ich glaube. 1. Petrusbrief 5, 8. Brüder, seid nüchtern und wachet, denn sehe, euer Widersacher, der Teufel geht umher und suchet, welchen er verschlinget, dem widersteht fest im Glauben. Eine ganz wichtige Mahnung. Und dann geht es ja da weiter und seht, in welche Bedrängnis eure Brüder in der Welt gekommen sind. Und darauf möchte ich auch den Blick lenken. Bei uns gibt es in der Tat unschöne Bedrängnisse. Es gibt den Fall, dass bekennende Christen nicht in Ämter kommen können, in denen sie sehr viel Gutes bewirkt hätten. Zum Beispiel konnte eben ein Rocco Buttiglione, den ich außerordentlich schätze, der auch in Liechtenstein jetzt mit uns wieder zusammenarbeitet, ein Rocco Buttiglione nicht in der EU-Kommission reüssieren, als bekennender Christ, der auch bestimmte Dinge über die Homosexualität bekennt und aussagte. Aber in anderen Teilen der Welt haben wir schlimmste Verfolgungen. Wir haben den IS-Terror, wir haben in der islamischen Welt wirklich hochgradige christliche Bedrängnis und auch einer unserer STH-Absolventen ist ja auch den Weg eines solchen Martyriums gegangen. Und zugleich sehen wir in diesen anderen Teilen der Welt, glaube ich, eine Kraft und ein Erwachen des Christlichen, auch eine Sehnsucht nach dem christlichen Zeugnis, die uns ungeheuren Mut geben kann. Mit dem 1. Petrusbrief würde ich sagen, seht die Lage eurer Brüder in der Welt. Natürlich seht sie an im Gebet, in der Begleitung, tragt sie. Wir beten viel zu wenig für sie, wir geben auch viel zu wenig für sie. Aber nehmt auch die Kraft an, die aus ihrem Glauben in eure müde und matte Welt kommt. Schauen wir nicht immer nur auf Europa und den Westen. So bedrängend das ist, wir haben die Lösungen für Europa vielleicht aus anderen Teilen der Welt wieder zu uns. Da kommen sie zurück. Auch Afrika spielt ein ganz großes Glaubenszeugnis heute uns zurück. China, wachsende Christenzahlen und auch in maßgeblichen Positionen. Und ich glaube, und ich würde es fast, ich bin aber nur Professor und nicht Prophet, ich würde es wirklich erwarten, es gibt in der islamischen Welt eine Sehnsucht nach dieser Religion, nach diesem Glauben der Liebe, der Erlösung, in dem Irrsinn der Unerlöstheit, der Gnadenlosigkeit, dem jagenden Selbstzerstörungswahn der islamisch-islamistischen Welt. Das letzte Buch von Peter Scholl-Latour, hochinteressant, weil er die Lagen analysiert als innerislamistische Kämpfe, die sich selber zerstören. Und da gehen wir sicher noch durch Jahre der Bedrängnis und auch der nötigen Verschleierung in der Mission, aber das christliche Zeugnis muss dort gesagt werden und muss dort erkennbar bleiben. We shall overcome, wir haben Grund dazu, wenn wir in die Welt blicken. Es war immer schwierig, es ist heute ein großer Mutwille da, aber es ist auch eine christliche Kraft geradezu zu spüren. Da sollte man mit der Umkehrung arbeiten, wie Luther es so wunderbar gemacht hat. Media in vita morte sumus, mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, ist der alte Hymnus. Und Luther sagt in einer Predigt, kehr's um, mitten im Tod sind wir doch auch vom Leben umfangen. Aber wir sollten einstehen für diese Brüder und Schwestern, sonst wird frei nach dem Wort von Niemöller, den ich sonst nicht so gerne zitiere, aber mit diesem Wort hat er recht, sonst wird nach den Christen niemand mehr schreien, die jetzt stumm sind im Zeugnis. Gegenwart, Zukunft. Wie wird es mit der Zukunft sein? Ich glaube, es ist eine große Gefahr da, dass sich dieser selbstgerechte, außer- und antichristliche Säkularismus in und außerhalb der Kirche weiter ausbreitet. Es ist real zu erwarten, dass der Zeitgeist seine Löwen losbinden wird und in die Arena schicken wird. Wenn es aber in weiten Teilen der westlichen Welt so weitergeht, so wird sich zeigen, was Entchristlichung ist. Und dann wird man nicht mehr mühsam sagen müssen, was verdankt das heutige Europa noch dem christlichen Glauben, sondern man wird sehen, was geschieht, wenn das nicht mehr da ist. Ich mache es an ein paar ganz kleinen ethischen Fragen deutlich. Wo das Gericht Gottes nicht mehr im Blick ist, da muss sich der Mensch selber tribunalisieren und selber beachten und beobachten, overwatching. Tribunalisierung der Wirklichkeit nannte mein Lehrer und Freund Günther Rohrmoser das vor 20 Jahren. Heute sieht man, was das konkret ist mit Netz und Web und nicht nur NSA, sondern allen Daten, die gegeben werden, aber auch vor dieser armseligen physischen und psychischen Verkrüppelung, die daraus resultiert, dass Menschen nur noch schauen, wie bin ich, wie wirke ich, wie wirke ich auf andere, auch in den Schulen für Lehrer, nicht wahr? Eine ganz belastende Situation, weil ich nicht mehr den Horizont habe und das Wissen habe, ich bin erkannt im Innersten meines Herzens, in meinem Gewissen vor Gott. Und der Herr Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, wird mein Richter sein. Also wenn das weg ist, auch als eine innere, noch ethische Haltung, wird der Mensch ein Spielball dieser panoptischen Überwachungen werden, in einem schlimmen Sinne. Das hat mit offener Gesellschaft nichts mehr zu tun. Es ist auch die Frage, was zählt das Leben des Einzelnen? Was zählt die Würde des Einzelnen, das Gedächtnis, wenn wir in eine solche säkulare Welt gehen? Gibt es da noch Vergebungserwartung und Sünden- oder Schuldbekenntnis? Auch mit unserer deutschen Geschichte. Wer wacht dann noch über die deutsche Geschichte und über ihre Reinigung, wenn sie in einem völlig säkularen Raum, säkularistischen Raum sich bewegen? Wenn dieser große Abfall so weitergeht, wie es Romano Guardini auch schon Ende der 60er Jahre in seinem Buch vom Ende der Neuzeit prognostiziert hat, fürchte ich, dass Negativ-Utopien Dystopien zu Realitäten werden. Dass wir in eine Welt kommen, die Gut und Böse nicht mehr unterscheiden kann und sie deshalb in der Machtfrage der jeweiligen oben schwimmenden Kräfte und Mächte selber festlegt. Dass ein willkürliches Jakobiner-Ethos, das wir ja in diesen Meinungsführerschaften schon haben, die Frage nach dem, was Recht ist und was Unrecht ist, also die naturrechtliche Frage, auch die realistische Frage, was ist dem Menschen gemäß? Da fragt er das Naturrecht, was kann der Mensch tun, dass es seiner Natur gemäß ist, von der Selbsterhaltung bis zum Glauben hinauf, wenn das wegbricht, dann kommen wir nicht in eine unbegrenzte Freiheit, sondern in eine unbegrenzte Barbarei des Schreckens. Und da können wir nur hoffen, dass die Gegenkraft dieses erwachenden christlichen Glaubens aus der Welt und in der Welt dagegen steht, oder dass Gottes Gnade und Wille in seine Welt eingreift. Wir aber sollten nicht fliehen aus der Verantwortung, aus dem Mandat in dieser Welt. Sage ich auch gleich noch ein Wort dazu. Wir sollten daraus nicht fliehen. Wir sollten stehen bleiben, obwohl wir nicht Tag noch Stunde wissen. Ich greife noch einmal zurück, ganz am Ende dieses zweiten Teils, auf die Debatte, die der italienische Senatspräsident Perra mit dem damaligen Kardinal Ratzinger um 2002 geführt hat. Perra ist ein agnostischer Philosoph und er hat in seiner politischen Laufbahn sich dann an den Kardinal Ratzinger gewendet und gesagt, wir bräuchten eine Zivilreligion, die nicht besteht aus Gender, Konstruktivismus, Relativismus, sondern aus dem christlichen Kondensat, aus dem Kern des Christlichen. Auch wir Agnostiker brauchen das. Perra schreibt in diesen Gesprächen, im Protokoll, dass in der Ära des triumphierenden Relativismus und der schweigenden Apostasie das Wahre nicht mehr existiert, die Sendung der Wahrheit als Fundamentalismus verkannt wird und schon das Beharren auf der Wahrheit Ängste und Befürchtungen weckt. Und das sei eine große Gefahr. Ratzinger antwortet ihm dann und sagt, Christen seien tolerant, aber sie hätten ihren Blick auf Gott gerichtet. Aber wo die Freiheit zum Bekenntnis unterhöhlt wird, hätten, so Josef Ratzinger 2004, Christen das Recht und die Pflicht des passiven Widerstandes im Sinne, dass Gott mehr zu gehorchen ist als den Menschen. Also sehr reformatorisch in diesem Punkt. wo Gewalt herrscht, und sei es auch die blutlose und blutleere Gewalt postmoderner Ideologien, wird dem Christen widerstehen zur Pflicht. Das haben wir ja auch in Theo Lehmann in Persona hoch überzeugend, da muss man eigentlich auch gar nichts mehr dazu sagen. Und wir haben das in dieser sächsischen Bekenntnisbewegung auch bis heute sehr lebendig und schön vor uns. Dafür kann man nur dankbar sein. Drittens und zum Schluss. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen grundsätzlicher. Reich Gottes und Nachfolge heute. Der Blick in die Geschichte lehrt uns, dass Bedrängnis in der Nachfolge keineswegs etwas Neues ist, sondern durch die Kirchengeschichte hindurchgeht. Dem Reich Gottes wird durch die Mächte der Welt immer widersprochen werden. Wo, ich würde das sogar jetzt umdrehen, wo solcher Widerspruch gänzlich ausbleibt, wo der Christ und die christliche Gemeinde everybody's darling ist, da ist es wahrscheinlich, dass sie gar keine richtige christliche Gemeinde mehr ist und die Spannung selber verloren hat. Also christlicher Glaube ist nicht einfach eine Verlängerung der natürlichen Ethik mit anderen Mitteln, sondern bricht Gottes wahre Offenbarung in diese Welt ein, in ihrer unbegrenzten Liebe, aber auch in ihrer unbegrenzten Veränderungskraft des Menschen. Insofern bin ich durchaus der Radikalität von Bruder Teufel nicht abgeneigt. Ich möchte nur, dass wir nicht gleich ins Reich Gottes entschweben, nicht? So, das wäre mir zu billig. Wir haben dann die Institutionen dieser Welt. Wir haben das Regiment zur rechten und zur linken Hand als Gottesregiment. Und wir haben ein Mandat zunächst einmal als Sünder und Gerechte zugleich in dieser Welt. Martyrium ist im christlichen Glauben anders als etwa im Islam nicht etwas, das man suchen sollte. Nicht ein Heroismus, sondern es ist die Hinnahme der Bestrafung für das Bekenntnis des christlichen Glaubens. Es ist damit auch eine Fortsetzung des eigenen Bekenntnisses. Es war nie anders, weil christlicher Glaube nicht einfach verlängert, was die Mächte dieser Welt auch ohne ihn wirken können. Karl Barth hat 1919 in Tambach nach dem Ersten Weltkrieg eine großartige Rede gehalten. Er sagt, ja, der Kulturprotestantismus ist niedergegangen, auch der Nationalismus, wo manche vor 1914 eine Offenbarungsstunde sahen in der Feindschaft der Völker, das können wir nicht mehr tun. Jetzt kommt der christliche Sozialismus. Und er sagt dann den christlichen Sozialisten dort in Tambach, dem Blumhardt und diesem Kreis, passt auf, liebe Brüder, dass ihr Christus nicht ein weiteres Mal verleugnet, an Mächte und Ideen, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, Ideologien dieser Welt, im besten Willen, aber dass ihr eben nicht auf Christus hört, sondern auf diese eigenen Ideologien. Wenn wir der Spur der Nachfolge noch etwas nachgehen, dann zeigen sich da ganz bemerkenswerte Dinge. Das will ich ganz kurz versuchen hervorzuheben. Erstens, schon für die alte Kirche waren die Angefochtenen und letztlich die Märtyrer. Märtyrerbegriff war sehr viel weiter. Nicht nur der zum Tode kommt, aber der im Letzten. Es waren diese Angefochtenen die in besonderer Weise zum Bekenntnis standen. Dagegen gab es die Gefallenen, die Lapsi, oder die Traditores, wie man sie später nannte, die Verräter, wo man sagt, die halten in der Bekenntnissituation nicht stand. Mit denen geht man dann durchaus um, dass man sie Buße tun lässt und so weiter. Aber in den Märtyrern, in den Zeugen sieht man, dass sie wirklich Christus nachfolgen. Und zwar dem Auferstandenen Zeugnis geben. Nicht durch die Märtyrer kommt Heil in die Welt, ist nicht nötig. Das Heil ist ein für alle Mal in Christus erwirkt. Aber der Märtyrer, der Angefochtene, zeigt, ich bin in meinem Glauben durch den Tod hindurch ihm gefolgt und bin dem Auferstandenen begegnet. Daher schreckt mich letztlich in meiner Essenz, in meinem Wesen nichts, was mir die Mächte dieser Welt tun können. Das Erste. Damit bekennt und bezeugt zum Zweiten der Zeuge Gott als Schöpfer der Welt, den Menschen in seiner Gottebenbildlichkeit, die Würde des Menschen, die bekennt er. Und die lässt er sich durch keine andere Lehre oder Ideologie abjagen. Diese Schöpfungswürde des Menschen, theologisch die Revelatio Generalis, die allgemeine Offenbarung, Römer 1,2, die wird durch Gender oder Konstruktivismen massiv in Frage gestellt und im Grunde beschädigt. Drittens, bezeugt wird durch dieses mutige Zeugnis auch das Kommen des Reiches Gottes. Leiden ist ein Leiden in der Zeit, ein begrenztes Leiden, die größere Herrlichkeit des Reiches Gottes wird anbrechen. Drittens, bezeugt wird, ich folge Jesus Christus, meinem Heiland, ich bleibe an seinem Wort. Ihr sollt das tun um meinetwegen und um des Evangeliums willen. Und ich folge damit auch dem Tröster, dem Heiligen Geist. Markus 13,11, Lukas 12,11, darf ich anzitieren. Wenn man euch, sagt Jesus, abführt und vor Gericht stellt, dann macht euch nicht im Voraus Sorgen, was ihr sagen sollt, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das sollt ihr sagen. Denn nicht ihr werdet reden, sondern der Geist. In unserer Zeit nachfolgen, in einer schwierigen Zeit. Die Zeit ist auch vielleicht deshalb so schwierig, dass wir uns auf den Kern unseres christlichen Glaubens wieder berufen und beziehen, dass wir ihn wieder erkennen, dass wir auf Christus den Blick richten, ganz neu den Blick richten. Und da möchte ich 4 ganz kurze Begriffe nochmal bemühen, um zu zeigen, in welche Richtung das gehen muss, meines Erachtens. Säkular sind 2 dieser Begriffe zunächst mal gebraucht worden von dem großen deutschen Soziologen Max Weber. Es gibt Gesinnungsethiker und Verantwortungsethiker. Bruder Meyer hat das ja ein wenig auch angedeutet. Es gibt auch unter Christen Gesinnungsethiker, die sich reinhalten wollen und deshalb von der Welt nichts wissen. Und es gibt Verantwortungsethiker, die in der Welt mitmischen wollen, aber dadurch teilweise viele und zu große Kompromisse machen. Wir müssen sehen, dass wir, wenn das Fundament klar ist, ja, dieses bezeugungs- und christozentrische Fundament, das in eine vernünftige Balance bringen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften. Und wir müssen sehen, dass wir uns dabei wechselseitig tragen und auch im Gebet tragen. Das Evangelisationsteam um Lutz Schäufler hat hier eine herausragende Arbeit geleistet in Sachsen. Es geht auch darum, die christliche Gemeinde zu sammeln und zu sammeln für das Zeugnis der Welt in dieser